Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwindet. Einfach klingende Antworten und extreme Positionen gewinnen an Zuspruch. Der Zeitpunkt ist gut, immer wieder auch den Blickwinkel zu wechseln. Dazu will die neue OÖN-Kolumne Die andere Seite von Meinhard Lukas einen Beitrag leisten.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf heute bei uns im Studio wieder Meinhard Lukas begrüßen, unseren regelmäßigen Gastautor, der gerade an seinem nächsten Beitrag für sein Format Die andere Seite arbeitet. Herzlich willkommen, Herr Lukas.
Hallo.
Sie werden sich natürlich mit den aktuellen politischen Ereignissen in Österreich beschäftigen. Wie werden Sie es anlegen, Ihren Beitrag?
Naja, der Arbeitstitel ist einmal ein Versagen der politischen Elite in Österreich. Und ich will das auch gleich eingangs erklären, weil ich glaube, ich genauso sprachlos eigentlich bin über die Ereignisse der letzten Tage, beginnend mit der Ankündigung der NEOS, sich aus den Koalitionsverhandlungen zurückzuziehen. Und innerhalb weniger Tage ist die Republik eine andere. Nicht wenige Kommentatoren, auch der ehemalige Kommissar Franz Fischler, ÖVP-Mitglied, noch ÖVP-Mitglied, stellt in Frage, ob das, was sich abzeichnet, dann noch die zweite Republik ist, die wir kennen. Also da ist doch einiges passiert. Aber das, was mich so sprachlos macht und das, was, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger sprachlos macht, ist das, was jetzt passiert ist, gemessen an dem, was angekündigt wurde. Und das, was angekündigt wurde, war ja nicht nur, dass man mit Herbert Kickl nicht koaliert, dass man Kickl nicht zum Kanzler macht. Der Bundespräsident hat das sogar zur Gewissensfrage nach seiner Angelobung in einem ORF-Interview erklärt, sondern auch die ÖVP hat davon gesprochen, dass Kickl ein Sicherheitsrisiko ist. Wenn man mit selbst sehr rechtskonservativen ÖVP-Politikern, führenden ÖVP-Politikern auch noch die letzten Wochen und Monate gesprochen hat, auch nach der Wahl mit ihnen gesprochen hat, haben sie darauf hingewiesen, dass die Haltung, die Kickl als Innenminister hatte, und da kann ich nur referieren, eine ist, die staatsgefährdend war. Und gemessen an solchen Ankündigungen ist es dann doch überraschend, wie schnell es jetzt gegangen ist. Und es ist bekannt, dass ich persönlich eine kritische Haltung zu Kickl habe, dass ich mir nicht sicher bin, wie sein Verhältnis zum Rechtsstaat ist, nicht sicher bin, wie sein Verhältnis zum Minderheitenschutz ist. Aber völlig unabhängig von dem, wie ich persönlich das einschätze, haben die Parteien, die SPÖ sowieso, auch die kleinen Parteien, NEOS und Grünen, gesagt, Kickl ist eine Gefahr für diese Republik. Und egal, wie Sie das einschätzen, wie ich das einschätze, das war die Ansage. Und dann stellt man fest, dass nach Koalitionsverhandlungen, wo es nicht den geringsten Hinweis gab, wo selbst der Moderator einer Regierungsbildung, wie sich Van der Bellen selbst bezeichnet, unser Bundespräsident, völlig überrascht davon war, dass ihn am Freitag früh Beate Meindl-Reisinger anruft und sagt, wir steigen aus. Und einen Tag später die ÖVP sagt, wir steigen aus. Und plötzlich alle Warnungen vor Kickl irrelevant sind und man jetzt einerseits ohne Wenn und Aber einen Regierungsbildungsauftrag des Bundespräsidenten erlebt hat und eine ÖVP, die sich jetzt in diese Verhandlungen einbringt und bereit ist, Kickl unter bestimmten Voraussetzungen zum Kanzler zu machen, dann verstehe nicht nur ich die Welt nicht mehr, sondern dann verstehen auch viele Bürgerinnen und Bürger diese Welt nicht mehr. Und ich habe immer gesagt, schon damals, als das der Bundespräsident angekündigt hat, die Ankündigung ist Schall und Rauch, wenn es eine Mehrheit gibt, die Kickl zum Kanzler macht. Deswegen habe ich diese Ankündigung nicht für klug gehalten. Aber wenn man diese Gefahr schon so groß malt, dann verstehe ich nicht, warum sich nicht alle am Riemen gerissen haben, warum nicht auch der Bundespräsident in dieser Situation zu Meindl-Reisinger gesagt hat, auch zu den anderen Koalitionsverhandlern gesagt hat, kommt zu mir in die Bundespräsidentschaftskanzlei, erklärt sie mir das und ihnen nicht letztlich gesagt hat, reißt sich noch einmal am Riemen und probiert es. Das ist das, was Frank-Walter Steinmeier getan hat 2017, als die Koalition damals, also die Verhandlungen geplatzt sind, was die sogenannte Jamaika-Koalition betraf. Damals war es Lindner, dieses Mal Meindl-Reisinger, von den Neos.
Das ist halt eine liberale Auffassung von Koalitionsverhandlungen. Ich muss jetzt ein bisschen reingrätschen, weil das war jetzt schon sehr viel. Ich versuche trotzdem noch einmal chronologisch das Ganze abzuarbeiten. Dieses Scheitern der Verhandlungen war wirklich für alle überraschend, dieser Ausstieg der Neos. Wer trägt denn jetzt die Hauptverantwortung dafür, dass es nichts geworden ist? Dieser Tage schiebt einer dem anderen den schwarzen Peter zu, aber irgendwo muss man doch sagen, hätte nicht der Chef der größten Partei, gleichzeitig Bundeskanzler Karl Nehammer, der sein müssen, der die Führung in diesen Verhandlungen übernimmt und auch etwaige unüberbrückbar scheinende Differenzen ausmoderiert. Hatte er dazu das Format?
Also es haben ganz offensichtlich drei Parteichefs nicht das Format gehabt, gemessen an der Bedeutung, den sie diesen Verhandlungen selbst gegeben haben. Nämlich zu sagen, wir müssen eine Mehrheit jenseits der FPÖ und jenseits von Kickl zustande zu bringen. Das war ihr Anspruch. Ich sage noch einmal, Sicherheitsrisiko war das, was selbst der Bundeskanzler, noch Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt hat. Und gemessen daran muss man sagen, und das ist auch der Grund, warum ich vom Scheitern der politischen Elite spreche, gemessen daran hatten sie alle drei nicht das Format. Ich glaube, dass es tatsächlich müßig ist, jetzt quasi zu quantifizieren, wer hat von den dreien die Hauptverantwortung. Denn auch wenn man Insider-Beobachtungen nachliest, zum Teil auch recherchierte Beobachtungen nachliest, was das Scheitern dieser Verhandlungen betrifft, dann ist es halt so, wie es ja oft, wenn Verhandlungen scheitern, es hat jeder ein Schärflein dazu beigetragen und es hat ganz offensichtlich, und das kann ich Alexander Van der Bellen nicht ersparen, auch der Bundespräsident nicht ausreichend gewusst, wo diese Verhandlungen stehen. Möglicherweise haben es die Verhandler, die Chefverhandler selbst nicht gewusst. Beobachter sagen, dass sie sich viel zu selten getroffen haben. Es wird berichtet, etwa, glaube ich, gestern im Falter, dass selbst die Frage, ob man über Silvester Verhandlungstermine zustande bringt, daran gescheitert sei, dass die Frau Meindl-Reisinger gesagt hat, sie bevorzugt Skifahren zu gehen. Es wird berichtet, dass Andreas Babler wenig überraschend sich unglaublich einzementiert hat, aber das nimmt Karl Nehammer nicht aus der Verantwortung und nicht aus der Pflicht. Sie haben vollkommen recht, er ist der Chefverhandler, er ist der Bundeskanzler, er ist der mit der größten politischen Erfahrung in diesen Koalitionsverhandlungen. Er hat einen Wahlkampf geführt, der darauf gerichtet war, Kickl zu verhindern. Und insofern ist sicher auch bei Karl Nehammer eine ganz wesentliche Verantwortung zu sehen, aber offensichtlich war er am Ende der Verhandlungen nicht mehr Herr im eigenen Haus.
Das wollte ich Sie fragen. Er hat die Konsequenzen gezogen. Karl Nehammer ist als Bundeskanzler zurückgetreten und auch als Parteichef. Hätten Sie das auch von Andreas Babler erwartet?
Ich halte das für völlig selbstverständlich. Babler sollte denselben Anstand an den Tag legen wie Karl Nehammer. Das erklärte Wahlziel von Babler war, stärker zu werden. Das erklärte Wahlziel von Babler war, den Menschen, die die Unterstützung brauchen, die soziale Bedürfnisse haben, eine stärkere Stimme zu geben. Daran ist er schon bei der Wahl gescheitert. Das Ziel war dann, eine Koalition von FPÖ und ÖVP zu verhindern, Kickl als Kanzler zu verhindern. Er war der Chefverhandler der SPÖ. Es ist auch, nicht alleine, aber auch an ihm gescheitert. Er hat alle Ziele verfehlt, die er damals bei seiner Rede, die ihn zum Parteichef gemacht hat, verfehlt. Selbstverständlich müsste Babler zurücktreten. Und das scheint mir ganz wesentlich, wenn es noch irgendeine Alternative geben soll für eine Lösung jenseits der FPÖ. Und da geht es gar nicht um die Frage, ob Kickl als Kanzler zu verhindern ist oder nicht. Es geht ja auch um die Frage, mit welchem Spielraum verhandelt die ÖVP in diesen Verhandlungen. Dann wäre es sehr hilfreich, wenn es eine allerletzte Alternative gäbe, die dann nicht mehr Andreas Babler in der SPÖ heißt.
Sie haben jetzt schon die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP angesprochen. Vor diesen Verhandlungen stand gestern eine Erklärung von FPÖ-Chef Herbert Kickl, die doch eine deutliche Demütigung der Volkspartei war. Wie glauben Sie, wird er in diese Verhandlungen gehen? Könnte er wirklich versuchen, der ÖVP einen Koalitionspakt zu diktieren, weil Wenn nicht, dann würde er versuchen, Neuwahlen vom Zaun zu brechen, bei denen er möglicherweise, so die Umfragen, noch stärker wird.
Ja, ich glaube, was man dem Herbert Kickl bei seinem gestrigen Statement zugute halten muss, er hat sich nicht verstellt. Er ist nicht zum Wolf im Schafspelz geworden, sondern er war der Wolf im Wolfspelz. Er hat klare Ansagen gemacht, er hat von der ÖVP ein Schuldeingeständnis verlangt, was das Thema Budget betrifft. Er hat von der ÖVP weitere Unterwerfungsgesten, so ist es auch interpretiert worden, verlangt. Also das war der Herbert Kickl, den man angesehen hat mit einigen staatsmännischen Hinweisen, dass er Bundeskanzler werden will. Aber es war der Herbert Kickl, wie wir ihn kennen. Das durfte die ÖVP nicht überraschen. Und das durfte vor allem jene in der ÖVP nicht überraschen, die am Ende der Koalitionsverhandlungen ganz offensichtlich Karl Nehammer die Gefolgschaft versagt haben und diese Koalition mit den Freiheitlichen wollten.
Was muss die ÖVP erreichen bei diesen Verhandlungen, um den Schaden unter Anführungszeichen zu minimieren? Und es der ÖVP ermöglichen, doch einigermaßen aufrecht in diese Koalition zu gehen, oder ist das einfach gar nicht mehr möglich?
Ich glaube, die ÖVP muss diese Verhandlungen mit der Möglichkeit führen, dass sie auch zu einem Verhandlungsergebnis Nein sagt. Und sie muss den Mut haben, auch die Neuwahlkarte zu riskieren. Bei allen Umfragen, die es nicht besonders attraktiv machen, in Neuwahlen zu gehen, und bei der großen Frage, wer denn überhaupt eine ÖVP in Neuwahlen führen kann. Aber wenn ein Verhandlungsergebnis mit Herbert Kickl für die ÖVP alternativlos ist, wenn sie nach diesem Motto die Verhandlungen führt, dann ist das nicht nur für die ÖVP eine sehr schlechte Option, dann ist das für Österreich und ganz besonders für die liberale Demokratie in Österreich eine ganz, ganz schlechte Option, weil das hieße ja, dass die Forderungen Kickls, und er hat ja gesagt, das Koalitionsverhandlungsergebnis muss zeigen, wer der Wahlsieger war und wer der Wahlverlierer war. Heißt, es müssen vor allem die FPÖ-Forderungen sich in dem Wahlprogramm, also in der Koalition wiederfinden. Dann hieße das, dass wir eine rechtsrechte Regierung haben mit einer ganz klaren Handschrift von Herbert Kickl und einer Kickl-FPÖ. Und ich glaube auch nicht, dass das die Mehrheit in Österreich dann repräsentiert.
Könnte das, so wie von Franz Fischler schon angedeutet, auch zur Zerreißprobe für die ÖVP werden?
Ich bin überzeugt davon, dass das zur Zerreißprobe für die ÖVP wird, weil es aus meiner festen Überzeugung immer noch ein Wesenskern der ÖVP ist, dass die Staatsform der liberalen Demokratie, und ich will das einfach jetzt auch an dieser Stelle noch einmal erklären, was liberale Demokratie bedeutet, weil das immer wieder in Leserbriefen hinterfragt wird. Was ist denn das überhaupt? Weil das immer wieder so hochgehängt wird, auch von Wissenschaftlern wie mir. Die liberale Demokratie ist eine Staatsform, in der nicht die Mehrheit alleine in der Lage ist, alles durchzusetzen, sondern Minderheiten, etwa Menschen mit Beeinträchtigung, einen Schutz genießen, der Verfassungsrang genießt und man sich über diesen Schutz nicht leichtfertig hinwegsetzen kann. Und wenn es diesen Minderheitenschutz, weil sich nur noch die Mehrheit des Volkes in jeder Frage durchsetzt, einmal überhaupt nicht mehr gäbe, dann ist der Wesenskern dieser Demokratie betroffen. Dann müsste das sogar durch eine Volksabstimmung, weil es eine Gesamtänderung der Bundesverfassung wäre, eingeführt werden. Also wir reden über ein unglaublich wichtiges Gut in diesem Zusammenhang. Und das steckt hinter liberaler Demokratie. Und um noch einmal die Frage zu beantworten oder aufzugreifen, ich bin davon überzeugt, dass die wesentlichen Führungskräfte der österreichischen Volkspartei davon überzeugt sind, dass wir diese liberale Demokratie retten müssen. Dass wir sie bewahren müssen, wie man das jetzt sehen will.
Ja, aber
das bedeutet dann aber auch, dass es für die ÖVP nicht nur die rote Linie geben darf in Verhandlungen mit der Kickl-FPÖ, dass es zu keinem EU-Austritt kommt. Über die Hürde springt der Kickl im Galopp drüber. Sondern das bedeutet dann, dass man in der Substanz dessen, was man verhandelt, etwa bei der Frage, wie geht man mit Medien in diesem Land um. Ich darf nur daran erinnern, dass etwa das Profil keine Akkreditierung gestern bekommen hat bei der Rede des FPÖ-Chefs als kritisches Medium in Österreich. Daran wird sich zeigen, im Umgang mit einem öffentlich-rechtlichen Umfang, Rundfunk wird sich zeigen, in Fragen der Medienförderung wird sich zeigen, welches Verständnis diese neue Regierung hat. Damit bin ich auch sehr skeptisch, wenn Van der Bellen sich damit zufrieden geben würde, wie damals Glästil bei der Schüssel-Heider-Koalition eine Präambel in diese Koalition quasi hinein zu verlangen. Denn die Präambelpunkte, Bekenntnis zum Rechtsstaat, Bekenntnis zu freien Medien, das wird die FPÖ mit links unterschreiben. Die entscheidende Frage ist, was ist die Substanz dieser Regierungsverhandlungen? Was wird sich im Umgang mit den Medien verändern? Darum geht es. Und wenn die ÖVP das Bollwerk für diese liberale Demokratie in einer solchen Koalition mit einem möglichen Kanzler Kickl ist, dann müssen die roten Linien ganz woanders definiert werden in den Verhandlungen, als sie das derzeit tut, als das derzeit ihre Führungskräfte tun, auch die Landeshauptleute in dem Zusammenhang tun. Dann müssen die in den Verhandlungen sichtbar werden, diese roten Linien, und dann muss man im Zweifel auch in Kauf nehmen, dass wir in Neuwahlen gehen oder dass es noch irgendeine andere Alternative gibt. Sonst gibt die ÖVP aus meiner Sicht einen Wesenskern als Partei der Mitte preis.
Nur der Vollständigkeit halber, wir sprechen hier über Kräfte in der ÖVP, die das vermutlich unterschreiben würden. Aber wer sind denn die Kräfte in der ÖVP, die jetzt dafür verantwortlich sind, dass Karl Nehammer seine Handschrift bei den Verhandlungen nicht durchsetzen konnte und man jetzt doch relativ schnell in Verhandlungen mit der FPÖ eintritt?
Das gehört für mich zu den Dingen, über die ich weiterhin, und damit kann ich es schwer beantworten, weil ich sprichwörtlich sprachlos darüber bin, wie rasch dann auch die ÖVP aus den Verhandlungen ausgestiegen ist. Man hat ja nicht einmal nur einen Tag fertig verhandelt mit der SPÖ, hat also nicht mehr wesentliche Dinge überhaupt noch besprechen können. Und schon hat Nehammer noch dazu nur per Video seinen Rücktritt erklärt und hat dann noch in einem Podcast jetzt nachgeliefert, manche Motive, aber auch wieder nicht in einem Dialog mit Journalistinnen und Journalisten. Das ist bei so respektabler Rücktritt Nehammers war der Schönheitsfehler. Ein weiterer wesentlicher Schönheitsfehler ist, dass die ÖVP im Kanzleramt wesentliche Entscheidungen getroffen hat. Es gehört sich nicht, dass Parteisitzungen im Bundeskanzleramt stattfinden. Das bringt nicht den nötigen Respekt vor der Demokratie zum Ausdruck, aber das ist gemessen an dem, was sonst noch passiert ist, wie gesagt, vor allem eine Stilfrage. Aber es ist auch nicht besonders beeindruckend gewesen. Und Sie haben vollkommen recht, man kann nicht nachvollziehen, man versteht als externer Beobachter nicht, wie so rasch ein Abbruch von Koalitionsverhandlungen passieren kann, mit der logischen und aus meiner Sicht auch richtigen Folge des Bundeskanzlers, dem ich, was das betrifft, wirklich Respekt zolle, zurückgetreten ist, aber mit der Folge, dass die ÖVP führungslos war. Und wenn man allen Beobachtern und auch Insidern glauben darf, die ÖVP in diese Parteisitzung im Bundeskanzleramt gegangen ist und nicht gewusst hat, wer der neue Parteivorsitzende werden soll und wie kann ich Verhandlungen abbrechen mit der logischen Folge des Rücktritts, wenn ich nicht einmal das geklärt habe, da bleibt man wirklich sprachlos.
Sie haben auch die Rolle des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen angesprochen. Da gab es schon zu Beginn unterschiedliche Meinungen, ob er nicht den Usancen folgend trotzdem den Chef der stimmenstärksten Partei, Herbert Kickl, zuerst mit der Bildung einer Regierung beauftragen hätte sollen. Ist das jetzt bloß eine Geschmacksfrage oder hat ihm das Spielraum gekostet, hat ihn das unnötig in die Defensive gedrängt von Beginn dieser Koalitionssuche weg?
Van der Bellen hat sich nicht zu diesem Zeitpunkt in die Defensive gebracht. Ich muss es leider noch einmal zitieren. Er hat sich mit seinem Interview nach dem Amtsantritt seiner zweiten Amtsperiode, das war glaube ich 2021, in die Defensive gebracht, indem er damals ohne jede Not angekündigt hat, er wird Kandidaten für das Kanzleramt nicht in diese Funktion bringen, die keine klar proeuropäische Haltung haben, die keine klare Haltung haben zur liberalen Demokratie. Er hat natürlich Herbert Kickl damit gemeint, denn danach wurde er ja auch gefragt und hat dann sogar noch den Satz begonnen, darauf können Sie, und wollte schon sagen, Gift nehmen, und hat dann das noch, darauf können Sie sich verlassen, gesagt. Und mit dieser Ankündigung, die für einen Bundespräsidenten denkbar unklug war zu diesem Zeitpunkt, auch wenn er sich das denken kann, hat er sich den Spielraum genommen. Denn als er dann Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt hat, hat er gute Gründe gehabt. Das hat er ja clever gemacht, indem er mal zunächst sondieren hat lassen, wer ist denn überhaupt bereit, mit Kickl zu koalieren, und konnte dann sagen, ich beauftrage nicht jemanden mit einer Regierungsbildung, wo alle anderen sagen, mit dir will ich nicht. Das war plausibel, hätte es nicht diesen massiven, und das ist mehr als ein Schönheitsfehler, diesen massiven Fehler gegeben, dass er das alles schon angekündigt hatte. Weil damit war das ja alles ganz offensichtlich nur noch sozusagen die Kulisse, die er gebraucht hat, um das zu tun, was er 2021 schon gesagt hat. Hätte er das getan, ohne diese Ankündigungen, wäre er ein denkbar weiser Bundespräsident gewesen und man hätte diese Entscheidung nicht hinterfragen können.
Hat er jetzt noch Spielraum, um einzugreifen?
Er hat sich selbst wahnsinnig viel Spielraum seit 2021 genommen. Ich habe immer kritisiert, bin auch weiterhin der Meinung, man grenzt nicht vor einer Wahl eine politisch legitimierte Partei aus, die nach dem Parteiengesetz zulässig ist. Wie wir jetzt sehen, macht das auch keinen Sinn, weil es eine Situation geben kann, wo es kaum noch Alternativen gibt. Das ist unklug, aber er hat sich spätestens den Spielraum genommen, wie er letztlich die Ereignisse des Wochenendes akzeptiert hat, ohne da sofort zu intervenieren. Der Falter berichtet in seiner aktuellen Ausgabe, dass Meindl-Reisinger ihn angerufen hat, ich glaube um 9.14 Uhr, ja, eine Viertelstunde mit ihr telefoniert hat, dann wenige Minuten später sie noch einmal angerufen hat, sie gebeten hat, dass man noch einmal darüber reden kann. Meindl-Reisinger hat ihm angeblich, so der Falter, mitgeteilt, dass schon alles vorbereitet ist für ihr Statement. Aber wenn der Bundespräsident der Republik Österreich, der eine große Mehrheit der Bevölkerung bei der Wahl hinter sich hatte, zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, ich erwarte, dass der Bundeskanzler, dass der SPÖ-Vorsitzende und die Frau Meindl-Reisinger und meinetwegen auch der Obmann der Grünen in die Bundespräsidentschaftskanzlei kommen und ihnen den Auftrag gegeben hätte, noch einmal zu versuchen, ihm zu erklären, woran es denn scheitert, dann hätten sich die Parteien dem nicht entziehen können. Ich verstehe nicht, warum der Bundespräsident diesen Versuch nicht zumindest unternommen hat. Jetzt kann man sagen, er wollte es nicht riskieren, weil wenn das gescheitert wäre, hätte ihn das beschädigt. Aber wenn es um so viel geht, muss man das Risiko eingehen. Frank-Walter Steinmeier ist dieses Risiko aus meiner Sicht damals zu Recht eingegangen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er dann, glaube ich, am Samstag erklärt hat, er hört von der ÖVP, dass es jetzt nicht mehr so große Widerstände gegen Kickl gibt, so als ob es ihm nur noch darauf angekommen wäre und alle seine anderen Bedenken plötzlich verblasen wären, war natürlich nicht so, da hat er nicht mehr den geringsten Spielraum. Und wie er jetzt noch nach dem Regierungsbildungsauftrag sagen soll, diese Regierung gelobe ich nicht an, das ist für mich schwer vorstellbar, da wird es die Präambel vermutlich geben, da wird es bei dem einen oder anderen Ministervorschlag den Hinweis geben, dass er den oder die vielleicht nicht akzeptiert. Aber wen soll er denn gemessen an Herbert Kickl, wenn er den als Kanzler angelobt, nicht in einem Ministeramt der FPÖ akzeptieren? Also der Spielraum des Bundespräsidenten ist jetzt denkbar gering. Jetzt geht es nur noch um den Spielraum der ÖVP und welchen Spielraum sie sich selbst nimmt, aus wirklicher Staatsverantwortung. Und ob es dann noch irgendeine Alternative gibt, Stichwort Babler oder dort auch eine Alternative, das sind sozusagen die allerletzten Mini-Auswege. Aber wir wissen alle, die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz groß, dass es zu einer Regierung Kickl-Stocker kommt.
Jetzt müssen wir sagen, der Spielraum ist auch definiert durch das Wahlergebnis vom September 2024. Wir haben heuer 2025 ein großes Gedenkjahr, 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, 80 Jahre Befreiung Österreichs, auch 80 Jahre Befreiung, Konzentrationslager Mauthausen. Lange, lange Jahre, jahrzehntelang hat dieses kollektive Erinnern des Landes an die 1930er und 1940er Jahre durchaus auch als Brandmauer gewirkt gegen eine Politik von Rechtsextremen. Hat dieses kollektive Gedächtnis Demenz bekommen?
Ja, ich bin momentan tatsächlich über die politischen Ereignisse so sehr betroffen, dass ich jetzt mit vorschnellen, ganz gewichtigen Einschätzungen etwas zurückhaltend bin und will auch verstehen, warum ich so betroffen bin. Weil ich immer gesagt habe, ich halte es für falsch, mit den Kickl-Wählerinnen und Kickl-Wählern oder den FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wählern, das muss man ja präziser sagen, es geht ja weniger um Kickl, es sind ja auch viele dabei, die einfach den etablierteren Parteien, zumindest in ihrer Wahrnehmung, auch einen Denkzettel mitgeben wollten, dass man mit diesen Wählerstimmen und mit diesen Wählerinnen und Wählern und ihren Impulsen unglaublich vorsichtig umgehen muss. Und habe ja auch einen Beitrag geschrieben, habe mir viel Kritik eingebracht bei vielen Leserinnen und Lesern. Was ist mit der relativen Mehrheit? Mir war unglaublich wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Koalition jenseits der FPÖ die Bedenken dieser Wählerinnen und Wähler, die immerhin die relative Mehrheit ausmachen, ganz wesentlich Rechnung tragen muss in Migrationsfragen etc. Umgekehrt aber natürlich ist ja, wenn wir über Gedenken reden, und das haben Sie zu Recht angesprochen, geht es ja nicht nur um das Gedenken oder um unseren Geschichtssinn für den Umgang mit der jüdischen Bevölkerung. Das ist natürlich sozusagen der Kern dieses Gedenkens. Aber es geht um einen Umgang mit Minderheiten. Auch im sogenannten Dritten Reich ging es ja nicht nur um den Umgang mit der jüdischen Bevölkerung, sondern es ging um den Umgang mit dem, was dort nicht mehr lebenswertes Leben geheißen hat, etc. Und die Frage, wie eine Demokratie mit ihren Minderheiten umgeht, ist der Wesenskern einer Demokratie, wenn es nicht nur um die Macht der Mehrheit geht, ist eine Wesensfrage, was wir als Menschen sind. Und damit ist es mir momentan auch tatsächlich zu leichtfertig, einfach zu sagen, ja, jetzt erfordert die Staatsräson, dass wir Regierung bilden, ohne zu sagen, dass diese Themen in der Substanz, nicht in einer Präambel, ich will das noch einmal sagen, in der Substanz wirklich gesichert sind. Freie Meinungsäußerung, es war nicht ich, sondern es war der Herr Kickl, der von Fahndungslisten gesprochen hat, die FPÖ schon führt. Ich möchte wissen, wie alle auf diesen Fahndungslisten steht. Und das sagt jemand, der ehemaliger Innenminister war und Bundeskanzler werden will. Dann glaube ich schon, dass eine ÖVP, und ich glaube, dass das auch Protagonisten wie ein Fischler auch meinen, wirklich in diesen Verhandlungen, wo ich verstehe, dass sie jetzt geführt werden, weil es weniger Alternativen gibt, aber diese Verhandlungen müssen auch mit der Alternative geführt werden unter diesen Bedingungen, und das ist auch ein Teil dieses historischen Gedächtnisses, dieses Geschichtssinns, mit dem jetzt die ÖVP als wirklich staatstragende Partei, als Partei hoffentlich der Mitte, diese Verhandlungen führen muss und an einem bestimmten Punkt auch sagen muss, gegebenenfalls, egal welche Neuwahldrohung von Kickl, und die war gestern unverhohlen, auch geführt wird, das tragen wir nicht mit. Und das halte ich gerade mit Blick auf das, was wir dann, glaube ich, im Mai gedenken, gerade auch was Mauthausen betrifft, gerade auch was Oberösterreich betrifft, für ganz wesentlich.
Letzte Frage, werden die demokratischen Institutionen, die Säulen unserer Demokratie in den vergangenen Jahrzehnten, Verfassung, Justiz, auch Medien, Parlamentarismus, einen Bundeskanzler Herbert Kickl aushalten?
Ich glaube, dass das tatsächlich jetzt ganz wesentlich von der ÖVP abhängt. Sie hat diese Verantwortung übernommen. Von ihr hängt ab, unter welchen Rahmenbedingungen ein Bundeskanzler Kickl agieren kann. Und wenn sie ihm aus ihrem eigenen Verständnis, aus ihrer eigenen Wertehaltung nicht diese Grenzen in den Koalitionsverhandlungen setzt, dann bin ich mir dessen nicht sicher.
Herr Lukas, vielen Dank für diesen Besuch.